schreckliche Hungersnot. Anfang des 17. Jahrhunderts um 1600 herum in Frankreich. Der Vater der Armen, Vinzenz von Paul, die katholische Kirche hat ihn zum Heiligen erklärt. Er ist auch der Begründer der Caritas, hat Zugang zum französischen Schloss und begegnet dort der Königin, die eine prächtige, schrecklich teure Perlenkette umhat. Und er geht auf sie zu und sagt: Majestät, wenn Sie diese Perlen doch verwandeln könnten in Brot für das Volk, für die Armen. Und dann schaut sie ihn nachdenklich an und sagt: Das kann ich nicht. Aber vielleicht fällt es Ihnen leichter. Und sie nimmt sich die Perlenkette vom Hals, reicht sie ihm. Und schon am nächsten Tag war sie verwandelt in Brot. Solche Könige Ich bin bei Bibellesen in dem Richterbuch auf eine Bemerkung gestoßen, die steht fünfmal in den letzten Kapiteln. Und das soll der Eingang sein zu unserer Predigt. Richter 21, Vers 25. Zu der Zeit war kein König in Israel. Jeder tat, was ihn recht dünkte. Das muss man mal auf seiner Zunge zergehen lassen. Jeder tat, was ihn recht dünkte. Nun ja. Wir können ja sagen, nur wenn das doch überall so geschähe, dass jeder das tut, was er für richtig hält und nicht nur das, was die anderen meinen, was ihm Ansehen bringt und Ehre und Macht, Einfluss. Lasst uns darüber nachdenken, über den König und über das, was uns bewegt, in uns und lenkt in unseren Entschlüssen. Gleich nach dem Richterbuch fängt das Buch Ruth an. Wir wollen uns die ersten 7 Verse zu Gemüte führen. Da heißt es: Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Land, und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und mit seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Naemi und seine beiden Söhne Machlon und Kiljon. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Naemis Mann, starb. Und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden. Machlon und Kiljon, sodass die Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück, denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volks angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Gewiss ist uns allen die Geschichte bekannt, wem nicht. Es lohnt sich, dieses kleine, kurze Buch der Bibel zu lesen. Hungersnot. Not. Was macht Not mit uns? Hunger, Durst haben wir wahrscheinlich nicht. Aber in unserer Welt ist das ein täglicher Begleiter. Millionen Menschen machen sich auf den Weg, manchmal durch die Wüste und bleiben dann da drin stecken, um dem Hunger zu entgehen. Aber es gibt Krankheitsnot unter uns. Zeitnot. Und es fehlen uns Worte, die wir gern aussprechen möchten. Oder Arbeit fehlt uns. Das ist wohl Not. Und da sind die Menschen schon vor Jahrhunderten ausgewandert, um Arbeit zu finden. Und wir motorisierten Neuzeitmenschen, wir fahren dann manchmal 2 Stunden, bevor wir nach Hause oder brauchen morgens noch vor der Arbeit noch 2 Stunden Anfahrt. Schlimmstenfalls. Ich brauchte damals in Wieten nur 1/2 Stunde nach Wuppertal zu fahren. Not. Was macht Not mit uns? Der Mann hier in Bethlehem, der wusste, was er macht. Weg. Keinen Tag länger hungern und sehen, dass unsere Jungen vielleicht noch sterben vor Hunger. Und dabei Bethlehem. Die Sprachforscher sagen, Bethlehem heißt Brothausen. Also ein Brothaus, wo es doch Brot gibt, wo die Erfahrung der Menschen ist. Da gibt's Brot, da sorgt unser Gott für uns. Aber zu der Zeit war kein König in Israel. Jeder tat, was ihn recht dünkte, auch dieser Mann in Bethlehem, in Brothausen. Nur ist denn das schlimm? Noch einmal die Frage, ist denn das schlimm, wenn jemand tut das, was ihm richtig erscheint und sich nicht nur anpasst und nicht nur das macht, was andere wollen? Tja, aber lasst uns darüber nachdenken. Was geschieht, als hier dieser Mann, diese Familie das tut, was sie für richtig hielten? Sie wanderten aus ins Moabiterland. Moabiter waren ja eigentlich Verwandte. Cousins der Israeliten. Der Neffe von Abraham, seine Töchter, die von ihrem Vater 2 Kinder bekommen, je ein Kind bekommen haben, die Moabiter und die Ammoniter. Der Herr sagt, Moabiter dürfen nicht ins Volk Gottes aufgenommen werden. im 5. Buch Mose, 23,4. Erst nach zehn Generationen, also höchste Warnstufe, und er zieht zu den Moabitern. So kann man manches falsch machen, auch in guter Meinung, nach Gottes Willen. Und der Mann hieß Elimelech und seine Frau Naemi und seine beiden Söhne Machlon und Kiljon. Namen haben Eltern, geben ihren Kindern manchmal ganz bewusst Namen. Hier, dieser Elimelech, der sollte besonders ein Hoffnungsträger sein für seine Eltern, für sein Volk, denke ich. Elimelech heißt, mein Gott ist König. Boah. Als hätten die Eltern gewusst, was die Berichterstatter über die Richterzeit gesagt haben. Zu der Zeit war kein König in Israel. Nein, sagten die Eltern, unser Herr, mein Gott ist König. Meine Güte, wenn er das doch bedacht hätte, was sein Name aussagt, dann hätte er vielleicht gefragt, Herr, wenn du mein König bist und für meine Familie, dann wirst du auch für uns sorgen. Zeig uns, was wir tun sollen. Kein Wort davon. So sind manchmal auch wir. Wir tun das schnell, weil es schnell entschieden werden muss. Wir gehen. Wir erledigen Dinge. Wir suchen Beziehungen. Oder aber die Zeit vergeht. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und im ersten Vers heißt es, er wollte dort als Fremdling wohnen. Fremdling, Ausländer, wir hier in Schwaben sagen, Reichschmeckte. Die gehören dazu, aber noch nicht ganz. Sie haben nur eingeschränkte Rechte. Das wusste er, Fremdling zu sein, das war ihm erträglicher als jetzt eine Hungerszeit zu durchstehen. Aus was steckt manchmal hinter unseren Entscheidungen für Überlegungen? Das kleinere Übel wählen wir und unsere Politiker auch, oder? Unser Chef auch. Was ist das, wenn man spürt, hört, mit unserem Geschäft klappt es nicht mehr? Nun ja, wenn nicht mehr genug Arbeit da ist, dann merkt man schon, dass das am dem Ende zugeht oder der Auflösung oder dass ein anderer Chef wird. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Naemis Mann, starb. Einfach sterben. Wahrscheinlich war er krank vorher. Eine Krankheit, die zum Tod führte. Was mag wohl die Naemi gedacht haben dabei und die Söhne? Das Haupt der Familie, die Frau allein mit ihren Söhnen. Nun hoffte sie ja, dass die groß werden. Sie sind ja
Wir wissen nichts darüber, wie, in welchem Alter die Jungen waren. Aber dass sie dann geheiratet haben, sie müssen also schon in einem heiratsfähigen Alter gewesen sein, als der Vater starb. Und dann wacht die Hoffnung auf, dass die Familie wieder vollständig wird. Dass einer der Söhne das Haupt der Familie wird. Und dass die Enkel kommen. Was kann das, können das für Freuden sein, für Mütter, Großmütter, dass Enkel kommen? Die Namen moabitische Frauen, die Söhne, die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, wurden ihnen 3 Kinder geboren. Nein, starben auch die beiden, Machlon und Kiljon, sodass die Frau beide Söhne und ihren Mann verlor, überlebte. Allein. Ich weiß nicht, wer das kennt in seinem Leben. Allein zu sein. Niemand mehr zu haben, mit dem man sich austauschen, den man fragen kann, vielleicht auch streiten. Aber lieber streiten, als allein zu sein, oder? Natürlich streiten und versöhnen wieder. Schicksalsschläge. 10 Jahre lang gehofft. Und da tritt auf einmal eine Veränderung ein. Da hört die Frau etwas. Also wie das möglich war bei den Moabitern. Ich habe nicht genau rausgekriegt, welche Entfernung da bestehen zwischen Bethlehem und den Moabitern, aber sie mussten auf jeden Fall oben über die Nordecke des Toten Meeres gehen. Und wer hat ihnen das mitgeteilt, dass eine Veränderung eingetreten war in Brothausen, dass es wieder Brot gab? Hier steht, sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Wie kommt dieser Frau auf einmal der Herr in Erinnerung? Sie wusste also etwas vom Herrn. Sie war doch aufgewachsen, sie gehörte doch zum Volk des Herrn. Aber im entscheidenden Augenblick war alles weg. So ist das manchmal. Dass wir etwas wissen, was uns tragen könnte, was uns führen könnte. Aber im entscheidenden Augenblick und auf diese Zusammenhänge will uns eben das Wort aufmerksam machen. Zu der Zeit war kein König in Israel. Jeder tat, was ihm recht dünkte. Es war doch einer König. Israel, Volk Gottes, weißt du das nicht, dass ihr einen König habt? Ihr hättet doch nur die Älteren unter euch nachfragen können und die hätten euch vielleicht dann erzählt, von dem Triumphlied des Mose, nachdem das ganze ägyptische Heer untergegangen war. Und da steht drin, der Herr wird König sein, immer und ewig. Also doch einen Herrn. Und sie hätten doch daran denken können, an den Mosesegen. Bevor er starb, hat er noch jedem einzelnen Stamm einen besonderen Segen zugesprochen.
Und darin steht, da an der Präambel sagt Mose, Adonai wird König über Jeschurun. Der Herr wird König über Jeschurun. Das ist ein Zärtlichkeitsname für das Volk Israel. Wie auch immer, was da geschehen sein mag, dass da ihre religiöse Erfahrung eine lange Zeit Pause gehabt hat, das kann ja für uns auch vorkommen, dass wir manchmal eine Zeit lang leben als Kinder Gottes, als solche, die Jesus gerettet hat durch sein Blut, die ihn angenommen haben, und dann handeln, entscheiden wir gerade so, als kennten wir den Herrn nicht. Hier wird deutlich, also für die Religionswissenschaftler ist ja das Christentum auch eine Religion, ne? Aber das ist Religion, zu wissen und nicht zu leben, nicht von Herzen angenommen zu haben. Naomi, dein Herr war bisher Religion für dich. Aber wie gut, jetzt wird etwas daraus. Du findest eine Entscheidung. Du sagst, wenn der Herr lebt und der Herr hat in Brothausen wieder Brot geschenkt, dann will ich wieder zurück. Und die beiden Schwiegertöchter schließen sich ihr an. Also es lohnt sich, wie gesagt, das mal richtig im Zusammenhang weiterzulesen. Dieser liebevolle Kampf der beiden Schwiegertöchter mit der Naomi, die will die unbedingt zurückschicken und sagt, das geht doch nicht. Ihr könnt euch doch nicht an eine alte Witwe anklammern. Und wenn wir dieses ganze Buch lesen, weiterlesen, dann wird noch etwas anderes deutlich. Aus welchen blöden Ideen heraus auch der Elimelech sich entschieden haben mag und aus welchen Hilflosigkeit heraus die Naomi jetzt wieder etwas unternimmt. Die Familie ist verloren. Die Familie Elimelech. Da gibt's keinen Enkel. Aber aus dieser wunderbaren Verbindung zwischen Naomi und Ruth da kommt einer, der Großvater, der wird geboren, da kommt der Großvater von David geworden ist. Und unser Herr Jesus ist der Sohn Davids. Gottes Gnade wandelt die Familiengeschichte, er verwandelt die Volksgeschichte seines Volkes und die Gnade bestimmt auch die Heilsgeschichte. Das steckt alles hierin, auch aus unseren Fehlern. Du hast Fehler gemacht, Fehler, die du vielleicht schriftlich hast, in deinen Unterlagen, oder die dir immer irgendjemand vorwirft, oder die du den anderen vorwirfst. Gottes Gnade, wenn wir wirklich einen König bekommen, der zu sagen hat in unserem Leben, dir macht's gut. Wer kann dazu ja Amen sagen? Aber das Dilemma, was fünfmal im Richterbuch am Schluss in den letzten fünf Kapiteln hervorgehoben wird, zu der Zeit war kein König in Israel, jeder tat, was er für richtig hielt. Über diesen Kampf müssen wir nachdenken. Wir können das nicht einfach so weiterlaufen lassen, dass wir reagieren, emotional oder mehr aus dem Verstand heraus,
sondern dass wir uns fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Vielleicht auch miteinander darüber sprechen, beten. Das ist ja auch eine Gemeindesache. Ist ja nicht nur unsere persönliche Sache, sondern auch eine ganze Gemeinde kann falsch urteilen, falschen Weg einschlagen. Was dann? Umkehr. Buße. Das heißt, Buße heißt eigentlich eine Sinneswandlung, eine Veränderung unserer Gesinnung, unserer Einstellung, unserer grundlegenden Einstellungen. Dass wir einmal erkennen, was wir falsch gemacht haben, wo wir anderen Unrecht getan haben, es ihnen bekennen und sagen, es tut mir leid, kann ich wieder was gut machen? Manchmal fällt uns das schon ein. Aber manchmal lebt jemand gar nicht mehr. Aber dann da dürfen wir es unserem König sagen. Jesus, unserem König, Herr, ich habe Unrecht getan. Ich bitte dich um deine Gnade. Ich nehme dein Blut und dein Opfer an. Ich will dir nachfolgen. Es soll so nicht mehr weitergehen. Und darum haben wir jetzt... Wir haben gar keinen. Jetzt einen Text aus dem Galaterbrief. Ja. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Also so kompliziert jetzt diese Geschichte und die Zusammenhänge vielleicht gewesen sein mögen. Aber vielleicht sagt jemand unter uns, also mit dem Fleisch weiß ich überhaupt nichts anzufangen. Darum hat sich auch in Revision der Lutherbibel eine Deutung gegeben, die sagt, Fleisch, wenn die Schrift von Fleisch sagt, steht tatsächlich Fleisch da. Dann meint sie unseren selbstsüchtigen Eigenwillen, der sich nicht Gott unterordnen will. Der also auch, es steckt in dem Fleisch steckt auch Rebellion gegen Gott. Natürlich auch gegen Menschen, gegen Verhältnisse, gegen Umstände. Und nun sagt uns hier Galater, macht uns Paulus darauf aufmerksam, auch wenn wir im Geist leben, und die Schrift sagt, wenn wir ohne den Heiligen Geist, können wir Jesus gar nicht unseren Herrn nennen. Von Herzen. Mit den Worten, mit dem Mund kann man es natürlich. Aber von Herzen. Also sagt, du bist mein Herr, du sollst mich leiten. Deshalb, trotzdem gibt es noch diese andere Kraft in unserem Leben, die uns wegziehen will. Dass wir unsere Wege gehen oder die Wege, die andere wollen und dass wir den bequemeren Weg suchen. Das geht ja auch. Liegt ja auch hinter manchen Entscheidungen. Und hier sagt der Apostel Paulus, dieses Fleisch regt sich. Eigentlich spricht es immer mit hinein, dieser eigensüchtige Wille, Eigenwille. Aber das, was uns das Fleisch aus unseren Regen, aus unserer Erfahrung manchmal ja auch kommt, was es uns eindringlich beeinflussen will, das muss nicht zum Ziel kommen. So werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. In diesem Wort vollbringen steht, es führt nicht zum Ziel. Vorher wird ihm der Kopf abgehackt. Und das sind die Entscheidungen unseres Innenlebens. dass wir sagen, Schluss, mein Leben gehört Jesus.
Mich begleitet schon seit Jahren, ich weiß nicht wie lange, eine Liedstrophe, die hat es mir angetan. Ihr werdet gleich merken, warum.
Da heißt es, ich habe eingewilligt, mein Weg sei mir durchkreuzt. Es werde nie gebilligt, wozu das Fleisch mich reizt. Ich habe eingewilligt, mein Weg sei mir durchkreuzt, mein Weg. Es werde nie gebilligt, wozu das Fleisch mich reizt. Der Mann, der das gedichtet hat, ein Evangelist, schon längst beim Herrn, der muss das erlebt haben. Das müssen wir erleben, auch bewusst erleben. Dass wir unsere Wege durchkreuzen lassen. Es ist ein schönes Wort, dieses Kreuz, wenn wir vom Kreuz her unser Heil bekommen haben. Das Blut und die Erlösung Jesu. Aber jetzt lass uns noch den zweiten Vers denken. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die beiden sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Also, du hast einmal das Fleisch besiegt. Halleluja, im Namen Jesu, durch die Kraft des Glaubens und der Hoffnung. Aber jetzt setz dich nicht zur Ruhe. Wenn du Jesus nachfolgst, erlebst du dieses Kreuzfeuer unentwegt.
Naja, nicht vielleicht. Vielleicht nicht unentwegt. Aber oft genug,
sodass wir wach werden müssen, sodass uns dieses Wort wach macht, dass wir nicht das Fleisch herrschen lassen, siegen lassen, sondern den Geist.
In dem Wort, was hier steht, da ist ein Bild, da ist was vom Liegen die Rede. Die liegen gegeneinander.
Ich habe vom Ersten Weltkrieg gehört, diese schrecklichen Menschenverluste durch die Stellungskriege. Hier der eine, hier der andere. Und dann haben sie nur aufeinander geschossen. Und manche haben sich den Spaß gemacht und einen Helm hochgehalten, und dann, um zu sehen, dass der Helm getroffen wurde. Solchen Stellungskrieg, sagt Jesus, sagt Gottes Wort, besteht zwischen dem Fleisch und dem Geist. Bis zum letzten, zu unserem letzten Schnaufer werden wir unser Fleisch nicht los. Nur im Glauben überwinden können. Es gibt Sieg über das Fleisch. Es gibt Sieg über die falsche Orientierung.
Und nun lasst uns noch auf das Wort aus Epheser 2,10 hören, das uns weiterführen wird, wie das aussieht, wie das jetzt geht, wie wir damit leben können. Dass wir nicht nur das, was uns richtig hielt, sondern das, was unser König für richtig hält, was seiner Liebe und seinem Frieden dient, in unserem Leben, im Leben unserer Gemeinde. Stehen Entscheidungen bevor. Wie werden wir entscheiden, auch als Gemeinde? Dass wir nicht aus unseren Auseinandersetzungen, aus unserem Nicht-Verstanden-Werden heraus handeln, sondern dass wir handeln, wie Jesus handeln würde.
Ach, also ich habe dieses Wort habe ich hier nicht mit eingegeben. Herzlichen Dank, Gideon,
dass du dir Mühe gegeben hast. Da wird uns im Johannesevangelium im fünften Kapitel und im achten Kapitel wird uns so eindrücklich dargestellt, wie war denn das bei Jesus? Er lebte doch wie wir. Er sagt einmal selbst, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, er unterstreicht das also doppelt, dreifach. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht. Was nämlich dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Das ist unser Weg, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir das Ziel erreichen wollen, wenn wir nicht ständig unter den Niederlagen durch das Fleisch existieren müssen. Das ist kein Leben. Leben wie Jesus in der Unmittelbarkeit zum Vater. Sag nicht, das schaffen wir nicht. Nee, schaffst du auch nicht, schaffe ich auch nicht. Schafft kein Mensch. Aber darum ist ja Jesus, hat er ja nicht nur dieses vorbildliche Leben geführt, sondern ist ans Kreuz gegangen. Dieses vorbildliche Leben hat ihn ja, diese Verbundenheit zum Vater, hat ihn ja ans Kreuz gebracht, haben die Menschen ihn ja ans Kreuz gebracht. Vielleicht denken wir in dem Zusammenhang doch auch daran, dass Jesus sagt, wer mir nachfolgen wird, der nehme sein Kreuz auf sich. Das ist nicht nur ein Prozessionskreuz, das Jesus hier meint. Das ist ja nur zur Erinnerung daran. Sondern wer sein Kreuz auf sich nahm, der stand unter dem Urteil, unter dem Todesurteil. Es war nur noch eine Frage der Zeit und des Weges, bis er selbst an dem Kreuz hing. Wir sind gestorben, wir sind gekreuzigt, wir sind aber und begraben, aber wir sind auch auferstanden mit Christus. Das ist unser Glaube. Darin ist Jesus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens geworden, Hebräer 12. So wie er, aber nicht aus eigenen Kräften, sondern so, dass der Geist Gottes regieren kann, Tag für Tag. In unserem persönlichen Leben, im Leben der Gemeinde, im Leben auch unserer Umwelt zum Zeugnis. Im Epheserbrief 2,10 heißt es, wir sind sein Werk, vorher stand, aus Gnade seid ihr gerettet worden, durch Glauben. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Mit Jesus gestorben zu sein, das bedeutet auch Leben aus erster Hand, Leben aus der Hand Gottes. Und wie geht das? Also ich lege euch das mal vor, die Gedanken, die mir gekommen sind. Hier ist davon die Rede, dass Gott die Werke, die wir tun sollen, das sind nicht nur irgendwelche herausragenden, guten Werke, sondern alles das, was wir tun, so verstehe ich das. Alles das, was wir tun. Im Kolosserbrief heißt ja, was ihr tut in Worten und in Werken, das tut alles im Namen unseres Herrn Jesu. Also, alles, was wir tun, und unser Denken ist auch manchmal ein Tun, das hat Gott vorbereitet. Was heißt das? Mir ist ein tollkühner Gedanke gekommen. Ein Bild, eine Vorstellung gekommen. Fließbandarbeit. Arbeitet jemand unter uns am Fließband? Hat jemand schon mal am Fließband gearbeitet? Du? Okay. Da wird einem doch, also ich spreche nicht von dem Eindruck der Fließbandarbeit, die sagt, die ist eintönig, die ist geisttötend, sondern die Vorstellung, ich stehe an meinem Arbeitsplatz in meinem Tag und dann kommt die Arbeit auf mich zu, die ein anderer angefangen hat und die ich jetzt in ein Stückweise und nur der am Ende des Fließbandes, der macht sie fertig. Nicht mehr. Unser Herr arbeitet, bereitet das vor, was wir tun sollen, was du tun sollst, was in deiner Familie zu geschehen hat, was in seiner Gemeinde zu geschehen hat. Und dass wir darauf achten, Herr, kommt das von dir, Fleisch, Geist, kommt das von dir, was jetzt kommt? Hast du das jetzt vorbereitet oder sollen wir dem Feind eine volle Ladung geben? Vorbereitet, von Gott vorbereitet, dass wir darin wandeln sollen. Also wer mit mir nicht übereinstimmt, dass mit dem Bild, dass ihm das nicht gefällt, denkt mal darüber nach, ihr könnt mich ansprechen. Also ich bin selbst begierig, ob es da noch andere Vorstellungen gibt von dem, dass Gott, dass unser Vater vorbereitet, was wir zu tun haben. Das, was wir zu tun haben, tut er nicht. Deshalb liegt auch Verantwortung auf unserem Leben. Dass wir darin wandeln sollen. Wem gefällt das Wort Wandeln nicht? Was ist Wandeln? Also, aber es steht hier drin und ich habe mal nachgeguckt. Und das griechische Wort, entschuldigt, aber das ist ein Spezialbegriff, Peripatetiker, eine Philosophenschule in Athen. Die haben nicht wie wir jetzt hier der Professor, Philosoph, und da sitzen seine Schüler, sondern die hatten eine große Halle, der Aristoteles. Und er hat seine Schüler mitgenommen und hat ihnen während des Gehens hin und her, Peripatetik heißt hin und her gehen, hat er ihnen seine Vorträge gehalten. Haben sie nachgedacht? Haben sie die Fragen gestellt? Kommt uns das nicht bekannt vor? Hat Jesus nicht auch so gelehrt als Peripatetiker, der seine Schüler mitgenommen hat? Er hatte keine Halle, die ihm gehörte, aber er hatte die Felder und Wälder und die Wege seines Vaters. Das heißt Wandeln. Die Schüler hatten sozusagen einen Privatunterricht bei ihrem Professor. Die Schüler Jesu, Jünger, das ist eine Erfindung von Luther. Die Engländer, die sagen Schüler, Disciple. Und die Russen sagen auch Ucheniki. Also wir sind Schüler und wir haben einen Privatlehrer, der extra für uns da ist, der uns begleitet. Der uns begleitet, wenn wir das fertig machen, was der Herr vorbereitet hat für uns. Jetzt bin ich am Ende. Aber wir sind am Anfang, dass es so weitergeht, dass wir ihm nachfolgen. Und er geht mit uns. Und wir haben unseren Privatlehrer. Er ist uns ganz nahe. Wir können das spurenweise erleben, was Jesus erlebt hat. Er hat auf den Vater geschaut und hat das getan. Er hat auf den Vater gehört und er hat das gesprochen.
Der Herr segne uns, segne jeden Einzelnen zu diesem mühevollen, tödlichen Weg, und der doch ein seliger Weg ist und der einzige Weg ist, der in den Himmel führt, in die Gemeinschaft, in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Jetzt gibt's noch Tränen, jetzt gibt's noch Sterben, mit Jesus sterben. Das ist das Wichtigste, dass wir nicht für unsere Dummheit sterben müssen. Der Herr segne euch und mich, uns alle. Amen.